Heute ist Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Erde geschickt wurde und seitdem in jedem Christen lebt. Und den Heiligen Geist brauchen wir unbedingt. Den brauchen wir sogar, um diese Predigt zu verstehen und um sie an uns, an unsere Seele ranzulassen. Ich habe mir einen ganz reißerischen Titel ausgedacht. Ich habe ihn mit Martin besprochen, der hat ihn gefeiert. Was, wenn das hier nicht mehr meine Gemeinde ist? Was mache ich, wenn ich mich in dieser Gemeinde nicht zu Hause fühle? Oder noch schlimmer, was mache ich, wenn ich mich in dieser Gemeinde nicht mehr zu Hause fühle? Oder was mache ich, wenn ich mich in dieser Gemeinde zwar zu Hause fühle, aber ich den Eindruck habe, dass es da andere Menschen gibt, die dieses Gefühl stören? Oder was mache ich, wenn diese Gemeinde nicht so ist, wie ich sie gerne hätte? Oder was, wenn mir Entwicklungen Angst machen? Diese Fragen, die ich euch gerade gestellt habe, die sind, glaube ich, ganz aktuell. Die sind immer ein bisschen aktuell. Und ich bin schon eine ganze Weile in der Leitung dieser Gemeinde und mir begegnen diese Fragen immer wieder. Manchmal sind sie laut und deutlich, aber viel häufiger sind sie leise und ich bekomme sie so um ganz viele Ecken rum. Oder manchmal denke ich sie mir auch, weil jemand irgendwie einen Kontakt abbricht oder so. Und ich muss gestehen, mich macht sowas regelmäßig fertig. Sowas raubt mir auch gerne mal den Schlaf. Eigentlich bin ich berufsbedingt Abgrenzung gewöhnt und habe auch ein dickes Fell, aber bei dem Thema gelingt mir das nicht so gut. Ich liebe diese Gemeinde und ich wünsche mir zutiefst, dass sie zusammenhält und dass Menschen hier ein Zuhause finden. Und ich bete zu Gott, dass das passiert. Aber ich weiß auch, dass diese Fragen oder diese Gefühle gute Gründe haben und berechtigt sind. Ich weiß, dass wir uns hier nicht perfekt verhalten und dass wir uns auch nicht immer nur lieb haben. Und ich weiß auch, dass wir uns irren, dass unsere Weisheit menschlich und unsere Kraft begrenzt ist. Und nun scheint es eine Gemeinde in Rom zu geben, bei der sich ähnliche Fragen gestellt haben. Und Paulus scheint das ebenfalls Bauchschmerzen gemacht zu haben. Diese Gemeinde in Rom hat eine längere Historie und sie besteht aus Judenchristen und aus Heidenchristen. Christen, die eine völlig andere Sozialisation erfahren haben, denen andere Dinge im gelebten Glauben wichtig oder unwichtig sind und die vor allen Dingen aus zwei völlig unterschiedlichen Kulturen kommen. Die einen waren beschnitten, die anderen nicht. Die einen aßen Schweinefleisch, die anderen durften quasi keinen Löffel berühren, der mit Schweinefleisch in Kontakt war. Und sie feierten unterschiedlich Feste im Jahr, sie hatten andere Namen, sie trugen andere Kleidung. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, auch wenn ich ein bisschen übertreibe, als wenn hier so Oldenburger Christen, ich bezeichne euch einfach mal so, hier sitzen und dann aber auch noch auf der anderen Seite, da links und da rechts, so eine große Gruppe von Amish People. Bisschen übertrieben, aber damit ihr auch mal richtig plakativ vor Augen habt, es gibt zwei, ganz offensichtlich zwei Gruppen in einer Gemeinde. Und Glaube geschieht nie in einem luftleeren Raum. Das ist nicht so in einem Vakuum und es passiert einfach und es ist immer gleich. Glaube geschieht immer in Interaktion mit der Welt um uns herum, mit dem, wo wir gerade leben. Glaube bildet sich in der Kultur und in unserer Zeit. Und Glaube ist immer ein Gegenüber für das, was wir gerade in unserer Zeit brauchen. Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Er lebt mit uns, aber er lebt auch in dieser Zeit und an diesem Ort. Und das hat Konsequenzen. Wenn ihr euch Christen in Uganda anguckt, in China, in Bolivien oder England, dann werdet ihr feststellen, es gibt große Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch doch Unterschiede, die sichtbar werden. Oder wenn ihr euch die Konfessionen anguckt, oder wenn ihr das Christentum im Laufe der Zeit anschaut, das frühe Christentum, das Mittelalter, wir heute, es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch sehr große Unterschiede. Und nun leben in dieser Gemeinde in Rom diese zwei Gruppen, Juden und Nichtjuden. Und in der Gemeinde passiert Folgendes. Kaiser Claudius hatte die grandiose Idee, alle Juden aus der Stadt zu vertreiben. Judenverfolgung gab es durch die ganze Zeit hinweg und es passierte auch damals. Und aus dieser Gemeinde wurde quasi die Gruppe der Juden vermutlich komplett oder fast komplett entfernt. Und nach einem Zeitraum von circa 5 Jahren durften diese Judenchristen wieder zurück in ihre alte Gemeinde. Und dreimal dürft ihr raten, ob das reibungslos ablief. So ganz genau beschrieben wird es nicht, aber wenn man den Römerbrief liest, dann liest man zwischen den Zeilen, dass Paulus, glaube ich, versucht hat, genau diesen Prozess zu begleiten. Und ich finde, wir leben heute manchmal in einem ganz ähnlichen Phänomen. Das Leben ist größer und komplizierter geworden. Niemand hängt immer nur mit den gleichen Leuten rum aus einer Gemeinde. Es gibt nicht so irgendwie einen Freundeskreis wie in so einer Sitcom, die jeden Abend miteinander verbringen und alles gemeinsam entscheiden und dann so die Fäden in der FEG Oldenburg ziehen. Also ich kenne so eine Gruppe hier nicht. Wenn sie einer kennt, dann sag mir Bescheid. Ich glaube, ich finde sie bedenklich. So erlebe ich unser Leben nicht in der Gemeinde. Wir sind alle vernetzt, aber wir sind heutzutage auch alle mehr denn je auf uns selbst gestellt. Wir haben Freunde in anderen Gemeinden, vielleicht in anderen Kulturen, in unserer Nachbarschaft. Manche sind Christen, andere sind es nicht. Wir lesen Zeitungen und Bücher, sehen Filme und Serien, hören Podcasts. Wir entwickeln uns an unterschiedlichen Orten, charakterlich, geistlich und spirituell weiter. Und manchmal passiert dann Folgendes: Ihr lernt etwas dazu und es wird euch wichtig. Oder euch wird etwas Altes und Vertrautes ganz neu wichtig. Und ihr seid davon richtig überzeugt und dann kommt ihr vielleicht zurück in eure Gemeinde und stellt fest, die anderen sehen das anders. Irgendwie passt das nicht so richtig. Ich treffe auf jemanden, der vielleicht etwas tut, das ich ganz schlimm finde. Oder der etwas nicht tut, was ich total wichtig finde. Und auf einmal entstehen im Kopf zwei Gruppen. Eine, die es richtig macht und eine, die es nicht tut. Eine, die vielleicht gut ist, eine, die vielleicht gefährlich ist. Eine, die vielleicht stark ist oder die ich für stark halte und eine, die ich für schwach halte. Mir begegnet dieses Gruppendenken immer wieder in Gesprächen. Mir begegnet das hier in der Gemeinde manchmal, aber ich merke das auch an ganz vielen anderen Orten, dass immer wieder Gruppen entstehen. Und ich habe an dieser Stelle in meiner Predigt so ein paar Beispiele aufgeschrieben, wo mir das begegnet, und ich habe sie alle wieder rausgestrichen, weil ich gedacht habe, ich will euch nicht in eine Richtung lenken, damit ihr am Ende sagen könnt, betrifft mich nicht. Überlegt mal, wo entstehen in eurem Kopf Gruppendenken? Wo entstehen Gruppen und du ordnest dich zu einer zu? Und diese Gruppe kann auch vielleicht ganz klein sein. Wo entsteht so ein Wir gegen die? Oder wo entsteht ein Die sehen uns nicht oder die hören uns nicht oder vielleicht die verhalten sich falsch oder vielleicht die sind so und so oder wenn die nur wüssten oder wenn die nur endlich mal. Geht mal in euch und überlegt, wo entsteht so ein Gedanke in euch? Wo entsteht ein Ich gegen die oder vielleicht ein Wir gegen die? Bei vielen dieser Gedanken läuft es mir kalt den Rücken runter. Das macht mir Angst. Ich will sowas nicht erleben und ich will sowas auch nicht in meiner Gemeinde erleben. Ich will das auch nicht zwischen Gemeinden erleben. Ich spüre richtig, wie zerstörerisch so ein Denken ist. Und wenn ich den Römerbrief lese, dann merke ich, dass es Paulus ganz ähnlich ging. Und wenn wir an die letzten Predigten von Martin und Jochen denken, dann habt ihr vielleicht gemerkt, Paulus gibt sich Mühe, so Regeln oder Bedingungen für ein gutes Miteinander zu schaffen. Jochen hat gesagt, mag Gott mich so, wie ich bin? Ja. Und ich sollte das annehmen und glauben, aber nur, wenn ich selber zutiefst davon überzeugt bin, dass ich in Gottes Augen geliebt und angenommen bin, also dass er über meinem Selbstzweifel und meinem Versagen steht und mir zuspricht, dass ich wirklich okay bin, dass er genau dafür am Kreuz gestorben ist, nur dann kann ich auch andere annehmen und akzeptieren, wie sie sind. Wenn ich mit mir selbstständig ins Gericht gehe, dann ist es beinahe unmöglich, mit anderen gnädig zu sein. Und dafür muss man sich entscheiden, hat Martin gesagt. Gottes Geschenk, seine Gnade, seine Vergebung annehmen und nicht mehr auf meinen Lohn oder meine Leistung setzen. Und dann bekomme ich einen neuen Wert zugesprochen. Ich verstehe mich als Gottes Repräsentant auf dieser Erde. Gemeinsam mit vielen. So wurden wir geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, Gottes Ebenbilder zu sein. Und dann spricht Paulus in den Kapiteln darauf von Liebe, von Annahme, Gastfreundschaft, von Mitleid und ganz viel Einheit im Geist, das Pfingstenthema. Und jetzt widmen wir uns gemeinsam dem Kapitel 14, in dem er sich Mühe macht, ausgiebig zu erklären, wie man damit umgeht, wenn es trotzdem knallt. Oder wenn sich's anfängt zu reiben und man nicht mehr sicher ist, ob das noch die Gemeinde für einen ist. Ich lese euch die ersten drei Verse aus Römer 14 vor. Römer 14, 1 bis 3. Nehmt gerade den Menschen an, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, aber wer unsicher ist, isst nur noch Gemüse. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch angenommen. Das Erste, was mir wichtig wird, ist nicht das, was da steht, sondern das, was da nicht steht und was ich auch im ganzen Römerbrief nicht finde. Paulus rät dieser Gemeinde nicht, einfach zwei Gemeinden zu machen. Das wäre eine einfache Lösung gewesen bei all den Themen, die sie beschäftigt hat. Sie hätten einfach zwei Gemeinden gründen können. Aber das rät er ihnen an keine Stelle. Stattdessen gibt er sich ganz viel Mühe, ihnen zu erklären, wie sie einen guten Weg miteinander finden können. In Ausnahmesituationen ist es gut, sich von einer Gemeinde zu trennen oder von einer christlichen Gruppe. Zum Beispiel, wenn ich Missbrauch jeglicher Art beobachte, Machtmissbrauch, geistlichen Missbrauch, sexuellen Missbrauch, dann ist es gut, wenn ich mich von einer Gemeinde trenne. Oder wenn Beziehungen derart zerrüttet sind, dass eine Trennung vielleicht viel heilsamer ist, als das gemeinsame Weitergehen. Aber bei Paulus geht es nicht darum, dass man geht, weil einem etwas nicht gefällt oder weil etwas unbequem ist oder weil es sich irgendwie nicht passend anfühlt. Und versteht mich nicht falsch, wenn hier jemand neu in die Gemeinde kommt und ich mit dem oder ihr rede, dann sage ich ganz oft, hast du dir schon die anderen Gemeinden angeguckt? Mir ist nämlich gar nicht so wichtig, dass alle Leute, die in Oldenburg irgendwie Christen sind, hier landen. Es gibt viele gute Gemeinden, an denen Menschen ihren Glauben leben und es ist gut, wenn man einen Ort findet, an dem man sich mit ähnlich glaubenden Menschen verbunden weiß. Das macht es nämlich manchmal einfacher. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du dich einer Gemeinde zugeordnet hast, dann darfst du dir ruhig bewusst werden, dass Paulus im Römerbrief sein ganzes Herzblut darin steckt, diese Römer zusammenzuhalten, trotz ihrer großen Differenzen. Warum tut er das? Martin hat es in seiner Predigt eigentlich ganz gut erklärt. Er hat gesagt, wir sind Gottes Abbilder auf Erden. Wir zeigen, was das bedeutet. Und auch Paulus sagt das in Kapitel 15, also im Anschluss an Kapitel 14 sagt er, Kapitel 15, Vers 7, daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, jetzt kommt's, damit seine Herrlichkeit noch größer wird. Gottes Herrlichkeit wird größer, wenn wir einander annehmen. Manchmal habe ich den Eindruck, in so evangelikalen Kreisen, und ich zähle uns einfach mal dazu, gibt es viele Menschen, die glauben, dass Gottes Herrlichkeit größer wird, wenn wir uns von anderen abgrenzen. Und zwar möglichst schnell und gründlich. Heute nennt man das Distanzieren oder am besten noch öffentlich distanzieren. Aber mir begegnet das nicht nur in diesen Kreisen, mir begegnet das auch in ganz liberalen Kreisen. Mir begegnet das auch in der Gesellschaft und in der Politik. Wir Christen sind da von unserem Zeitgeist überhaupt nicht ausgenommen. Viele schwimmen sogar richtig mit, indem man ständig gegen alle möglichen Andersdenkenden wettert und sich möglichst gründlich abgrenzt, als ob Leben und Glauben davon abhängen würden. Besonders doof, dass immer alle behaupten, nur die anderen würden dem Zeitgeist verfallen. Ich glaube, heute ist Zeitgeist total, sich abgrenzen, polarisieren, über andere schimpfen. Das ist unserer Zeitgeist tatsächlich. Nicht immer laut. Manche machen das auch ganz leise, nur wenn sie unter sich sind, wo sie keinen Widerspruch ertragen müssen. Aber sich deutlich von anderen abgrenzen, das ist heute richtig üblich. Und ich glaube, Gottes Herrlichkeit wird durch so ein Verhalten nicht größer, sondern kleiner. Und das will Paulus mit den Worten verdeutlichen. Und ihr werdet gleich merken, es geht nicht darum, alles irgendwie weich zu kochen und einen Einheitsbrei draus zu machen. Paulus sagt nämlich, ab Vers 5, der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles isst, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren. Und er dankt Gott bei seinem Mahl. Wer nicht alles isst, tut das auch, um den Herrn zu ehren. Und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Und keiner von uns lebt nur für sich selbst. Und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Es gibt Menschen, die machen etwas aus Überzeugung und andere, die lassen es aus Überzeugung. Mehr noch, sie tun es, in Vers 6 steht, um den Herrn zu ehren. Menschen kommen nach bestem Wissen und Gewissen tatsächlich zu unterschiedlichen Überzeugungen und zu unterschiedlichen Handlungen. Und nicht nur in der weltweiten Gemeinde überall auf der Welt, sondern auch hier in der FEG Oldenburg. Das war auch in Rom so. Und nun könnte man ja meinen, dass dieses Problem bei den Römern, Fleisch essen und kein Fleisch essen, ja eigentlich gar kein großer Konflikt war und dass man das nicht so richtig auf heute übertragen könnte. Ich glaube das nicht. Denn damals war das ein echtes Problem. Die einen haben geglaubt, was ich esse, hat einen Einfluss auf mich. Und die anderen sagten, was in meinen Mund kommt, hat keinen Einfluss auf meine Seele. Das war für sie ein großer Unterschied. Und für die Juden ignorierten die Heiden jahrtausende alte, etablierte und liebengelernte Gewohnheiten und Gesetze. Es war ein Teil ihres gelebten Glaubens, ein Ausdruck davon. Und es war auch eine Abgrenzung von denjenigen, die nicht glauben. Und Paulus sagt jetzt, was du aus Überzeugung machst, um Gott zu ehren, das ist gut. Deshalb sagt er auch in Vers 4, wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Paulus sagt nichts anderes als, was bildest du dir ein? Ina hat mir letzte Woche noch gesagt, ein Satz, den man nicht vergessen sollte, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Das sagt Paulus den Lesern des Römerbriefes. Was bildest du dir ein? Es gibt einen Gott und du bist es nicht. Der Jude, der Charismatiker, der Katholik, der Landeskirchengänger, der Bibeltreue, der Liberale, der Intellektuelle, der Einfache, alle Diener Gottes. Gottesdiener, nicht deine. Sie müssen sich vor Gott für ihr Verhalten rechtfertigen und nicht vor dir oder mir. Und deshalb sagt Paulus, da gibt's nichts zu verurteilen. It's not your job. Über andere zu urteilen, ihr Verhalten zu beurteilen, ist nicht die Aufgabe von Menschen. Das nimmt Gott nur für sich in Anspruch. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Und das muss man sich mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Da steht, es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Und jetzt kommt's, aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Gott lässt also Menschen bestehen, also erhält ihren Glauben, ihre Art zu glauben, ihre Art zu leben, die Dinge, die sie sagen oder machen, die du vielleicht für falsch oder sogar für gefährlich empfindest, die lässt Gott so stehen, aus welchen Gründen auch immer. Und es geht spannend weiter. Ich lese ab Vers 10. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn in der Heiligen Schrift steht, bei meinem Leben spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen, so wird jeder von uns vor Gott, jetzt kommt's, Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Ich glaube, Stärke ist, und das will Paulus an dieser Stelle sagen, nicht um jeden Preis zu einer Wahrheit zu stehen oder Gegenwind als Motivation zu sehen, das Richtige zu tun, immer schön um sich schlagen, alles niederprügeln, was einem irgendwie falsch oder gefährlich vorkommt, am besten mit Bibelversen. Ich glaube, was Paulus sagen will, ist, Stärke ist an dieser Stelle eigentlich mehr Freiheit und Weite zuzulassen. Platz dafür zu machen, dass wir Menschen so annehmen können, wie sie sind. Und damit meine ich nicht Beliebigkeit. Das heißt nicht, alles ist gut und okay oder alles ist erlaubt und richtig, jeder soll tun und machen, was er will. Was ich meine, ist tatsächlich das, was da steht, was Paulus sagt. Paulus redet immer wieder davon, den anderen anzunehmen, ihn nicht abzuweisen, sondern anzunehmen. Und er redet auch nicht vom Korrigieren oder dem Aufzwingen von einem Stil oder von einer Überzeugung. Er redet immer wieder von Annehmen. Und warum das kompliziert ist und warum das eigentlich mehr Mut und Stärke braucht, als sich grandios abzugrenzen, das wird deutlich, wenn man weiterliest. Paulus erklärt, was er unter diesem Annehmen versteht, wie er sich das vorstellt und auch, warum es sinnvoll ist. Es kommt ein längerer Text, lasst ihn einfach mal auf euch wirken. 13 bis 23. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Werdet auch nicht zum Stolperstein für sie. Denn das eine weiß ich sicher, und dabei kann ich mich auf den Herrn Jesus berufen, nichts ist von sich aus unrein. Unrein ist es nur für den, der es dafür hält. Stell dir vor, dein Bruder oder deine Schwester gerät durch das, was du isst, innerlich in Not. Dann entspricht das Leben, das du führst, nicht mehr dem Gebot der Liebe. Du darfst durch deine Speise niemand ins Verderben stürzen, für den Christus gestorben ist. Bring doch nicht in Verruf, was bei euch gut ist. Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Wir wollen uns für das einsetzen, was dem Frieden und dem Aufbau unserer Gemeinschaft dient. Du darfst doch Gottes Werk nicht wegen einer Frage des Essens zerstören. Es ist ja alles rein. Schlecht ist es nur für jemand, der mit dem Essen gegen sein Gewissen handelt. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und kein Wein zu trinken und ebenso alles zu unterlassen, wodurch dein Bruder oder deine Schwester zu Fall kommt. Behandle das, was du im Glauben für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt. Denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben und alles ist Sünde, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht. Wenn du dich also vielleicht für stabil oder fortschrittlich oder für bibeltreu oder geistlich, also Paulus sagt, stark hältst, dann ist es deine Aufgabe, den anderen nicht zum Stolperstein zu werden. Oder er sagt, nicht zu Fall zu bringen. Und er sagt es an anderer Stelle, ein Leben zu führen, das dem Gebot der Liebe entspricht. Und ich glaube, das geht nur, wenn du den anderen kennst. Also, wenn du seine Art zu leben, seine Erfahrung, sein Gewordensein verstehst, wenn du ihm zuhörst, wenn du versuchst, ihn zu verstehen, statt ihn zu verändern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht darum, den anderen zu verstehen und nicht darum, ihn zu verändern. Dafür ist Gott zuständig. Und das ist für mich ein Satz, der mich immer wieder begleitet. Sarah und ich sind 12 Jahre verheiratet und wir lernen das immer noch. Den anderen verstehen und nicht verändern. Ist viel sinnvoller, merke ich jedes Mal wieder, wenn es klappt. Paulus sagt, wenn du das machst, dann kannst du den anderen nicht in Not bringen. Dann kannst du das verhindern, dass er in Not gerät. Die wichtigste Aufgabe im Umgang mit anderen ist es, sie zu lieben, sie anzunehmen. Und ich höre richtig die Kritik an diesem Satz. Machen das nicht alle und wollen das nicht alle und ist das nicht eigentlich total weltlich und gibt es nicht mehr Dinge für uns Christen, die wir hier auf der Erde zu tun haben, als alle anzunehmen und zu lieben? Ich glaube, Paulus hat diese kritischen Rückfragen auch im Ohr gehabt. Vermutlich kannte er die Argumente der Gesetzeslehrer oder der Hardliner, aber auch der Freien und Liberalen. Und er antwortet ihnen klar und unmissverständlich. Ich zitiere Vers 17 und 18. Beim Reich Gottes geht es schließlich nicht um Essen und Trinken. Jetzt kommt's. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die der Heilige Geist schenkt. Wer Christus auf diese Weise dient, der findet Gottes Wohlgefallen und Achtung bei den Menschen. Ja, da steht Achtung bei den Menschen. Es ist nicht unbedingt erstrebenswert, alle gegen sich zu haben. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wenn du das nächste Mal bei irgendwas das Bedürfnis hast zu streiten, dann kannst du mal kurz überlegen, wie ist das mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude? Also bin ich da gerade auf der richtigen Fährte? Das Schöne ist, heute ist Pfingsten und hier wird das wie selbstverständlich vorausgesetzt. Da steht, dass der Heilige Geist das schenkt. Er kam an Pfingsten auf die Jünger und ist seitdem in allen Christen. Und ich glaube, er hat echt viel zu tun. Und hier ist er dafür zuständig, Gerechtigkeit, Frieden und Freude zu schenken. Wenn der Heilige Geist in jedem Christen ist, dann haben wir Zugang dazu, wenn wir uns mit Gott verbunden wissen. Also ein Draht zu Gott hilft, Gerechtigkeit, Frieden und Freude auf dieser Welt groß zu machen, einander anzunehmen. Und auch hier, es gibt Dinge, für die es sich zu streiten lohnt. Man muss sich nicht immer nur lieb haben. Mir hilft es total, wenn ich diesen Vers angucke, dann weiß ich sogar, wobei es sich zu streiten lohnt. Nämlich, wenn Ungerechtigkeit statt Gerechtigkeit herrscht. Wenn Menschen ungerecht behandelt werden oder wenn irgendwo Krieg statt Frieden ist, dann lohnt es sich, dafür aufzustehen. Oder auch, wenn Menschen systematisch die Freude am Leben geraubt wird. Wenn ich diesen Vers einfach mal kurz umdrehe und sage, hey, Wo ist Ungerechtigkeit? Wo ist Unfriede? Wo wird Menschen die Freude am Leben genommen? Das sind die Dinge, für die es sich lohnt, aufzustehen. Aber wenn dir die Liebe zu Menschen fehlt, wenn mir die Liebe zu Menschen fehlt, dann kann ich alles vergessen. Jedes Aufregen bringt nichts, auch über die, die falsch handeln. Und wenn du das nicht glaubst, dann musst du eigentlich nur einmal 1. Korinther 13 lesen. Paulus macht ein Wahnsinnsding auf und sagt am Ende, alles ganz toll, bringt aber nichts, wenn du nicht liebst. Ich glaube, wenn Liebe fehlt, entsteht immer eine neue Form von Gesetzlichkeit oder ein neuer Fundamentalismus, der einfach nur anders ist als der letzte, aber doch eben den gleichen Prinzipien entspricht. Auch das ist voll im Trend, das ist richtig Zeitgeist, seine Meinung deutlich zu sagen. Und natürlich ist es auch dann voll im Trend, Menschen eben nicht anzunehmen. Zu sagen, du bist hier nicht willkommen, du bist nicht okay. Und ich sage das jetzt so sehr deutlich, aber oft passiert das im ganz, ganz Kleinen. Vielleicht denkst du, ich streite mich doch gar nicht. Ich pausone meine Meinung gar nicht rum. Ich bin gar kein Fundamentalist. Vielleicht stimmt das, aber dann frage ich mal anders. Nimmst du andere Menschen an oder grenzt du dich von ihnen ab? Ist dir Gerechtigkeit, Friede und Freude von anderen Menschen wichtig? Oder geht es dir nur darum, dass du gerecht behandelt wirst, dass du deinen Frieden hast und dass du Freude im Leben hast? Ist es dir wichtig, dass dich andere annehmen und stehen lassen? Oder ist es dir vielleicht auch ein Anliegen, andere anzunehmen, sie verstehen zu wollen, um ihnen eben kein Stolperstein zu sein? Bei Paulus wird so dermaßen deutlich, dass jeder nur für die eigene Veränderung verantwortlich ist, nicht für die anderen. Das übernimmt Gott. Und wenn du hier in der Gemeinde unzufrieden bist, aus welchen guten Gründen auch immer, ich sag dir, wie es ist. Du wirst ja keinen nachhaltig verändern können, außer dich selbst. Und da nehme ich mich voll mit rein. Ich habe schon oft versucht, Dinge oder Menschen zu ändern. Und Gott sagt mir immer wieder, Tobi, bleib bei dir. Bleib bei dir. Da gibt's genug zu tun. Wenn ich die anderen jetzt annehme, muss ich mich dann selber aufgeben? Paulus sagt mehr als deutlich nein. Das Gegenteil ist der Fall. Ich lese vor ab Vers 22. Behandel das, was du im Glauben für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt, denn sein Handeln entspricht nicht mehr dem Glauben und alles ist Sünde, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht. Das ist sehr spannend und unheimlich wichtig. Behandel das, was du im Glauben für richtig hältst, als eine Sache zwischen dir und Gott. Du und Gott, das muss stimmen. Darauf kommt es an. Ich habe so manche Erkenntnis im Laufe meiner Zeit als Christ irgendwie als meine Prägung abgetan und habe zu einem neuen Glauben mit Gott gefunden. Zwischen mir und Gott, da muss es stimmig sein. Das ist das, worauf es ankommt. Und deshalb sagt Paulus auch, wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, hat sich schon verurteilt, denn sein Handeln entspricht nicht dem Glauben und alles ist Sünde, was nicht aus dem Glauben heraus geschieht. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du etwas sehen sollst, welche Haltung du dazu einnehmen sollst oder wie du dich verhalten sollst, dann bete und hör zu. Denke vielleicht verschiedene Sachen im Gebet so einmal durch, unterschiedliche Szenarien und spüre in dich hinein, was fühlt sich stimmig ein? Was ist für mich und Gott in meiner Lebenssituation gerade richtig und was nicht? Und bleib deinem Gewissen treu. Aber verurteile nicht die, die es anders sehen und machen als du. Lerne sie kennen und lieben. Und ein Satz spricht mir da total aus der Seele und er beweist, dass Paulus ein Menschenkenner ist, ein Seelsorger. Er sagt, glückselig ist, wer sich wegen seiner Einstellung dazu nicht selbst verurteilt. Ich habe schon am Anfang der Predigt gesagt, nur wer sich selbst nicht verurteilt, kann auch mit anderen gnädig sein. Wir sind nicht perfekt und keiner von uns ist es. Und du wirst in dieser Gemeinde wahrscheinlich auf sehr unperfekte Menschen treffen, wenn du sie kennenlernst. Menschen, die dich vielleicht übersehen, die dich vielleicht verletzen, die ungnädig mit dir sind. Vielleicht machen sie sogar den Fehler und erzählen dir ganz genau, wie du deinen Glauben zu leben hast und was du auf gar keinen Fall machen darfst. Wir lernen alle dazu, gemeinsam. Wir lernen, gut miteinander umzugehen. Und ich hoffe sehr, dass wir besser werden da drin. Und ich glaube daran, dass das passiert, weil an Pfingsten der Heilige Geist auf die Erde kam und in uns lebt und in uns wirkt. Oft sieht es vielleicht so aus, als ob dich das Leid trifft und anderen das Glück. Oder als ob anderen viel mehr Annahme widerfährt und weniger Ablehnung. Oder als ob andere mehr geliebt werden oder weniger ausgegrenzt werden. Oder andere viel intensivere Freundschaften haben. Wenn man auf andere schaut, dann verzerrt sich die Wahrheit total schnell, manchmal innerhalb von Sekunden. Und ich glaube, das, was echt ist, ist das, was wieder zwischen dir und Gott passiert. Was mir der Heilige Geist deutlich macht. Was sich in meinem Leben mit Gott bewährt. Und aus dieser Kraft heraus, ich und Gott, der Heilige Geist in mir, will ich wohlwollend anderen begegnen, gnädig sein. Ich habe mal mit einem guten Freund ein längeres Gespräch über unsere Beziehungen geführt, die wir zu unseren Frauen haben. Und wir hatten da so eine ganz ähnliche Paardynamik. Und wir haben lange hin und her geredet. Und am Ende sind wir zu der grandiosen Erkenntnis gekommen, dass es total wichtig ist, in Beziehungen oder in unseren Beziehungen nett zueinander zu sein. Ich merke, der Applaus bleibt aus. Ihr belächelt mich eher ein bisschen. Ist wohl sehr naheliegend. Aber ich merke, ich muss mir das immer wieder vornehmen. Tatsächlich. Also, dass wir nett zu anderen sind, das ist eine andere Form von Annehmen. Nett zueinander sein, wohlwollend, gnädig, bei uns bleibend, zuhören, verstehen, sich auf den anderen einlassen. Entschuldigung. Jetzt habe ich es. Dem anderen das Beste unterstellen und nicht das Schlechteste. Deshalb habe ich auch gerade gesucht, weil mir der Satz wichtig war. Dem anderen das Beste unterstellen und nicht das Schlechteste. Und das bedeutet nicht, dass man die ganze Welt umarmt, dass man mit allen befreundet ist, alle zu sich einlädt, täglich versucht, so viel wie möglich von irgendwas zu retten. Davon ist man ganz schnell überfordert. Sondern es bedeutet, dass man Menschen, denen man begegnet, wohlwollend entgegentritt. Dass man hinhört. Ich habe am Anfang gefragt, was machst du, wenn das hier nicht mehr deine Gemeinde ist? Bitte bleib. Schau, dass dein Glauben fest bleibt. Lass dich nicht verunsichern. Bleib deinem Gewissen treu. Und wenn dich das Verhalten der anderen stört, dann lern sie kennen und lieben. Wenn dich das Verhalten der anderen stört, dann lernen sie kennen und lieben. Ich glaube, viele in der Gemeinde fühlen sich immer mal wieder so, fühlen sich vielleicht nicht so zu Hause, wie sie es gerne hätten. Und auch ich kenne dieses Gefühl, auch ich habe das manchmal. Das tut mir leid, wirklich. Ich glaube, so richtig zu Hause werden wir uns erst im Himmel fühlen. Ich glaube aber auch, hier auf der Erde geht noch ein bisschen besser. Und ich erlebe das auch immer wieder in Momenten, wo ich genau das spüre. Tiefe Annahme, verstehen und lieben wollen. Und das macht mich dankbar jedes Mal, wenn ich das erlebe. Ich möchte die Predigt beenden mit Paulus Worten. Ich lese einfach vor aus Kapitel 15, weil ich es besser auch nicht sagen kann und ihr dürft es einfach auf euch wirken lassen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, die wir aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommen von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie auch Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird.